Willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Leute, heute eine brandaktuelle Folge mit dem Fab von Coinfinity. Er ist dort Head of Education. Er ist auch der Macher hinter dem Apricot Media Bitcoin Verlag mit den besten Bitcoin-Büchern auf Deutsch für euch. Und er ist beim Unterdruck-Podcast dabei, sein neuestes Projekt, wo ihr unbedingt reinhören solltet. Denn Unterdruck ist nicht nur unser Alltag, sondern unter Druck ist auch der Bitcoin-Preis. Nicht nur der Bitcoin-Preis, auch Aktien und sogar Gold sind gestern oder heute, je nachdem, wann ihr das hört, runtergegangen. Am Montag, den 7. April, dem schwarzen Montag, da bin ich gleich spontan reingesprungen mit dem Fab, um zu besprechen unsere Erfahrung mit vergangenen Abverkäufen für all diejenigen, die vielleicht noch kürzer dabei sind. Generell die Psychologie der Märkte, die Psychologie des Geldes, was man alles falsch machen kann. Ich erzähle da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich habe schon viel falsch gemacht in meinem Leben. Und jetzt kann ich darüber berichten, was ich daraus gelernt habe. Was wir glauben, wo der Bitcoin-Preis steht bzw. hingeht, bzw. ob wir jetzt schon den Bitcoin-Bullmarkt erlebt haben, ob das jetzt schon der Bärenmarkt ist oder nur ein mittelfristiger Abverkauf. Da sind wir uns nur ein bisschen in unterschiedlicher Meinung, beziehungsweise bei der Frage, ob es das jetzt schon gewesen ist, ob das jetzt schon das Tief des Abverkaufs war und ob es jetzt wieder raufgeht. Wie klar, wir wissen es nicht, Leute, wir wissen es nicht. Das ist nicht Finanzberatung, not financial advice, keine Anlageberatung. Wir geben nur unsere Meinungen, unsere Analyse wieder. Wir sind langfristig überzeugt davon, dass Bitcoin eine gute Sache ist. Und wer langfristig davon überzeugt ist, der wird sich tendenziell jetzt auch nicht nervös machen lassen. Aber wir verstehen es, wenn es da eben zu Nervositäten kommt. Und deswegen wollten wir diese Folge machen. Und bei Coinfinity, da gibt es auch immer die Aktion rund um Satoshis 50. Geburtstag. Wer sich bis zum 21. April anmeldet, der sichert sich monatelang Gebühren von 0,99% und mit dem Code WasBitcoinBringt obendrauf kann man die nochmal um 21% drücken für die ersten 6 Monate. Also auf jeden Fall reinschauen bei coinfinity.co und jetzt geht's los mit Fab. Alright, meine Lieben, wir machen heute eine aktuelle Spezialfolge, denn die Märkte sind so unruhig, da kann man auch die Füße nicht stillhalten. Und ich habe mir den Fab geholt von Coinfinity, Apricot Media und dem Unterdruck-Podcast. Hallo Fab.
Moin Nico, freut mich, dass ich wieder mal da sein darf.
Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben uns ausgemacht. Ich melde mich bei dir, wenn es was Aktuelles zu besprechen gibt. Und ich glaube, wir haben genug zu besprechen. Bitcoin schmiert ab, gemeinsam mit den Märkten. Du bist ja auch Head of Education bei Coinfinity, hast da die Blinks und andere Dinge gebracht, die den Leuten sozusagen die Bitcoin Basics beigebracht haben. Haben sie es verstanden, beziehungsweise rennen sie euch jetzt die Bude ein, wenn der Preis so günstig ist?
Tatsächlich, ja. Also du hattest ja, glaube ich, das auch schon mal hier behandelt. Gibt ja bei uns die sogenannte Smash-Buy-Funktion. Das bedeutet, man kauft, sichert sich den Bitcoin-Preis und schickt dann das Geld los. Und da habe ich vorher mal intern nachgefragt und da glüht die Bestellhotline sozusagen, ja. Also die Leute scheinen es verstanden zu haben und der Educational-Ansatz scheint sich zu lohnen, ja, weil unsere Kunden zumindest jetzt nicht irgendwie panisch sind und verkaufen, sondern im Gegenteil ihre Sparpläne auslösen lassen und kaufen.
Und dabei natürlich den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort nutzen, um die maximale Sparfunktion zu erreichen.
Sinn.
Nein, aber jetzt mal genug der Werbung sozusagen. Ganz Hand aufs Herz, Mann. Hand aufs Herz. Ist das jetzt der Bärenmarkt, deiner Meinung nach? Ist der Bullmarkt vorbei?
Ah, das ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es das war, aber das ist natürlich auch nur ein Glaube, ja. Wenn ich's wissen würde, dann wäre ich Multimilliardär, ja. Kann ich nicht wissen. Aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Es scheint mir schon so, dass hier viel Trump-Administrationstaktik am Laufen ist, dass es tatsächlich darum geht, zumindest teilweise die Staatsanleihenzinsen zu drücken, sich refinanzieren zu können, etc. pp. Und wie du und ich, wie wir beide wissen, bei einer Sache ist es egal, wer am US-Präsidentenhebel ist, und zwar bei der einzigen Lösung, die sie in Krisenzeiten sowieso haben, und das ist Money Printing, ne? Also ist jetzt egal, wer im Amt ist, am Ende des Tages wird wieder Geld gedruckt werden müssen, wenn jemand nicht will, dass zu seiner Amtszeit ihm alles um die Ohren fliegt. Und spätestens, wenn das halt kommt, das mag sich jetzt noch hinziehen, aber dann glaube ich, dass dieser Trend sich auch wieder umkehrt. Das mag vielleicht gar nicht viel bedeuten, weil es kommt drauf an, wie stark unser Geld entwertet wird dann, ne? Aber rein denominiert in Euros oder US-Dollars glaube ich schon, dass wir da nochmal einen Trend sehen werden. Höchstwahrscheinlich in diesem Jahr. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Muss allerdings auch sagen,
dass wir quasi in diesem Jahr wieder mehr Geld drucken sehen werden oder dass mit Bitcoin-Preis wieder raufgeht oder was
also meinst du? Also ich glaube, sobald seine kurzfristigen Ziele erreicht sind, und eines davon ist sicher, dass die Fed auch eine richtige Wende beginnt und das Gelddrucken wieder losgeht, ich glaube, dann wird es eine Sache von Wochen sein, dass Bitcoin dem auch wieder folgt. Mhm. Wie wir beide wissen, ist, bis dann wirklich die Endeffekte, also wirklich teurere Preise, höhere Inflation im Markt landen, das wissen wir beide, das kann manchmal Monate, manchmal Jahre gehen. Aber ich bin mir sicher, dass es Wochen oder Monate geht, bis sich bei Bitcoin-Preis und bei Geldpolitik da wieder eine Trendwende sehen lässt. Ich meine, ich glaube, Geldmenge ist ja der Trend sogar schon gewechselt. Ne? Die ist ja schon wieder am Steigen und da sagt man ja Bitcoin immer mit gewissem Versatz hinterher. Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt, also was jetzt gerade passiert ist, heute Morgen und übers Wochenende, ist hauptsächlich Angst, oder? Und ich glaube, zumindest wenn man langfristiger Bitcoiner ist, schon ein paar Jährchen dabei, dann lassen sich solche Schritte verkraften. Ich meine, was sind im Bitcoin irgendwie 10% an einem Tag? Ja, gut, klar, 20-30% über die letzten Wochen. Aber ich glaube, das sollte man auch mitnehmen, dass einen das auch abhärtet. Und es ist immer falsch, an solchen Tagen hektisch zu agieren und alles zu verkaufen, kaufen, was auch immer. Ne? Alles, was man an diesem Tag schnell übers Knie bricht, ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Oder wie siehst du das?
Ja, ganz klar. Also ich glaube, das habe ich auch mit der Zeit gelernt, unabhängig von Bitcoin. Bitcoin kann dabei vielleicht helfen, aber emotionale Entscheidungen sind immer schlecht. Also egal wo, egal ob im Privatleben oder an den Börsen. Und ich habe das wirklich mit viel Geld bezahlt, selbst auch, weil ich oft emotionalen Blödsinn gemacht habe. Und am Ende des Tages interessieren sich die Märkte nicht für unsere Emotionen und die sozialen Medien, gerade Twitter als emotionaler Druckkochtopf ist da wirklich hochinteressant. Ich bemühe mich derzeit, das nur sehr, sehr punktuell überhaupt zu beobachten, einfach um die einigermaßen ruhig zu bleiben. Und was sehe ich jetzt? Ja, ich sehe die einen, die sagen, oh ja, ist doch klar, der Bitcoin-Bärenmarkt hat begonnen, die Whales haben abverkauft bei 100.000, was sicher auch stimmt. Also es wird sicher viele gegeben haben, die gesagt haben, na ja, ich habe so viele Bitcoin bei 100.000 verkaufe ich. Egal, was sonst noch kommt. Die Reserve war dann eingepreist und seitdem geht's wieder runter. Dann sehen wir halt die politischen Sachen, ja, die Europäer halten Trump für den Idioten, die Russen halten Trump für den Idioten, viele Amerikaner halten Trump für den Idioten. Ich tue mir immer noch schwer, einen Idioten zu halten, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er einfach ein Idiot ist. Wir wissen es nicht, ja.
Du absolut. Also ich meine, es kann ja auch durchaus sein. Viele vermuten ja, dass diese Tariffs, diese Zollgeschichte, wie gesagt, irgendwie Strategie sind und er irgendwie gewisse Dinge erreichen möchte und danach sich das wieder in Luft auflöst, kann auch sein, er will das wirklich komplett durchziehen und es gibt jetzt Zölle in alle Richtungen in enormer Höhe. Das wäre ökonomisch halt einfach Unsinn, aber ich meine, wie wahrscheinlich ist es schon, dass Politiker ökonomisch unsinnige Dinge machen? Sehr wahrscheinlich, ne? Aber ich finde, sowas, was bis in diesen Tag heute angeht, mich lässt es zum Glück verhältnismäßig kalt, muss ich sagen, aber das ist eben auch nur Bitcoin-Volatilitätserfahrung. Aber es erinnert mich so ein bisschen an diesen Corona-Crash-Tag. Ne? Da war das ähnlich. Bitcoin als erstes und mit am heftigsten runtergegangen und das war dann für lange, lange Zeit so der absolute Boden. Und daran erinnert es mich gerade ein bisschen, womit ich aber nicht irgendwie garantiert sagen will, es geht auf jeden Fall von hier wieder hoch. Denn wenn einen zum Beispiel, also hauptsächlich Bitcoin 1 schult, dann ist es eben, man sollte immer eine niedrige Zeitpräferenz haben, was solche Investment-Dinge angeht. Ne? Also man sollte, wir haben das gesehen, also du vielleicht nicht mehr so viel, weil du dich ein bisschen fern davon hältst, aber Twitter jetzt X, die ganze Zeit voll mit, ja, und in 25 wird es noch abgehen und der Bull Market, das wird jetzt der längste Bull Market ever und das geht so hoch wie noch nie und vergleichbar mit dem Bull Market 2000 so und so, als wir einen 16X gemacht haben. Und das ist eben immer das, wo Bitcoin wirklich es noch geschafft hat, jeden irgendwie bescheiden zu halten, indem er dann zeigt, stopp, diesmal kommt es dann doch anders, als alle denken, kommt es wieder anders, als alle denken. Deswegen, und das wäre so mein kleiner Rat nach draußen, plant das Ganze einfach nicht kurzfristig. Es gibt nicht solche Dinge wie der Vierjahreszyklus ist, was die Preise angeht, perfekt gesetzt. Ja, und es ist perfekt gesetzt, das vom Boden bis zum Top macht es ein so und so viel X. solche Sachen existieren nicht. Vergangene Daten lassen sich vielleicht als Indikator in die Zukunft extrapolieren, aber eben niemals festnageln. Und vielleicht haben wir sowas jetzt auch gesehen mit heute. Ja? Vielleicht ist die Party wirklich vorbei. Ich glaube zwar nicht unbedingt, aber es kann durchaus sein. Man muss sich darauf einstellen können.
Also jetzt gerade, während wir das aufnehmen, zu Mittag am Montag, den 7. April, zwei Tage übrigens nach Satoshis Geburtstag, ist natürlich, also Trending auf X ist also Black Monday. Ja? Ja. Ich bin noch nicht ganz bei dir, dass das schon der Corona-Crash ist, ganz ehrlich, weil ich glaube, bei einem Corona-Crash, da würden wir dann wirklich nochmal in Bereiche gehen, die fast unvorstellbar wirken. Also quasi, in keine Ahnung, die untere Linie, Power Law, ich habe auch ein Video gemacht heute früh schon, da habe ich das gezeigt, da werden wir dann knapp über 40.000 in Dollar, also ungefähr das Zehnfache von dem, was wir während des Corona-Crashes gesehen haben. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Das würde ich so nicht sehen. Also ich glaube, da würde dann auch wirklich alles crashen. Also da würde dann auch Gold abverkauft werden, etc. Was spannend ist, dass wir alle, mich inklusive, am Wochenende falsch gelegen sind mit unserer Theorie der Entkopplung. Also dass quasi Bitcoin sich jetzt gelöst hätte von den Aktienmärkten. Am Freitag hat das zum Teil auch so ausgesehen. Das war einer der Gründe. Aber offenbar ist der klassische Markt, auch was die Liquidität im Bitcoin-Markt betrifft, inzwischen so wichtig, dass das übers Wochenende eben nicht zu einem Abverkauf geführt hat, sondern jetzt erst am Montag.
Genau, also ich meine, man muss es ja auch nicht absolut sehen. Ne? Wir hatten es vorher auch ganz kurz davon im Vorgespräch. Das kann natürlich auch einfach sein, dass das erste Vorsignale schrittweise Signale sind. Ne? Ich finde trotzdem, es ist ein extrem starkes Signal, dass am Freitag Bitcoin grün beziehungsweise neutral war und alles andere den Bach hinunterging, sozusagen. Mhm. Weil Bitcoin, und das haben wir oft gesehen in letzter Zeit, ist halt Frühindikator. Ne? Ich glaube, gestern Abend war es dann auch wieder so weit, da hat man gesehen, Bitcoin tankt extrem und dann wusste man, was einen heute Morgen erwartet. Mhm. Und da finde ich schon, ist es ein Signal, wenn zumindest zeitweise Bitcoin da gehalten hat. Jetzt darf man halt nicht vergessen, dass es halt so ist, wie es ist. Und Bitcoin ist nun mal 24/7, 365 Tage im Jahr handelbar, super liquide. Das heißt, jeder, der finanziell mit irgendwas unter Druck gerät und wirklich liquides Kapital sofort instantan benötigt, da ist es halt Bitcoin. Da bleibt nicht so viel anderes, ja, vor allem am Sonntagabend oder Sonntagnacht. Von dem her, ich fand das einen guten ersten Indikator und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ich bin mir auch nicht sicher, ob so ganz, ganz tiefe Preislevels überhaupt noch möglich oder realistisch sind zu den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, was davon kann man halten jetzt, was man möchte, Nation-State-Adoption angeht und irgendwie ganz viele Unternehmen legen sich das aufs Balance-Sheet. Das sind ja alles keine Day-Trader, ne?
Ja, klar, also was spannend ist natürlich die Tatsache, dass Bitcoin eben die Liquidität, dass dies möglich ist. Also quasi, was hast du, wie du richtig sagst, was hast du denn am Sonntagabend, was du verkaufen kannst? Und in Crash-Szenarien, in Panik-Szenarien wird das verkauft, was geht. Bitcoin ist ein globaler Markt. Bitcoin ist quasi digitale Liquidität, wenn man so möchte. Und deswegen ist es klar, dass in einem solchen Nervositätszyklus Bitcoin als erstes getroffen wird oder zu den ersten Opfern gehört. Deswegen auch die jetzt als falsch sich herausstellende Theorie der Entkoppelung am Freitag, weil das doch auffällig war, dass Bitcoin eben nicht getroffen wurde. Mhm. Aber gut, ich meine, die Dinge verändern sich so schnell und ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die jetzt hämisch kommentieren, dass ich falsch lag. Ja, mein Gott, ja, lag ich falsch. Weil ich habe damit kein Problem. Also sonst könnte ich überhaupt nichts mehr schreiben. Wenn sich die Tatsachen ändern, dann muss ich das halt auch dann akzeptieren. Was soll ich denn machen? Also ich finde das immer ein bisschen, das ist eben dieses Emotionale. Da geht es dann eher um die Atomen in Geschichte, um die Emotionen und nicht um das Rationale. Aber das passiert dann solchen Tagen immer.
Absolut. Ich meine auch, wenn man mal ehrlich ist, was hat sich denn jetzt fundamental, was Bitcoin angeht, von, weiß ich nicht, Donnerstag letzte Woche auf heute geändert? Ja, nichts, oder? Es ist immer noch ein dezentrales, nicht zensierbares, nicht konfiszierbares und vor allem machtneutrales Asset. Und da muss man sich halt trotzdem fragen, möchte ich mit diesem Asset in die, wie es aussieht, sehr unsichere Zukunft gehen? Und meine Antwort auf die Frage wäre da ganz klar ja. Oder jetzt mal ungeachtet der aktuellen Bewertung oder was das in Fiat-Euros gemessen heißt, ist das doch ein Asset, mit dem ich eigentlich in solche unsichere Zeiten gehen möchte. Ja, und ich möchte es eben nicht mit, weiß ich nicht, Aktien von einzelnen Unternehmen oder irgendwas, was versucht, die Weltwirtschaft abzubilden. Das Problem ist einfach, wir haben diese Bildungsasymmetrie oder ganz viele Leute haben das einfach noch nicht verstanden. Und das ist halt, also bei Bitcoin meiner Meinung nach, die Eigenschaften sind überhaupt nicht eingepreist. Ja, viel zu wenige Leute verstehen das, aber ich glaube, da sind wir gerade die letzten Jahre, auch seit du mit dem Podcast angefangen hast, sind wir auf einem extrem guten Weg, dass sich das ändert, glaube ich. Da sind ja Dinge passiert, die hätte man, weiß ich nicht, vor 5 Jahren für absolut unmöglich gehalten.
Ja, wobei man fast sagen muss, dass, wenn man ehrlich ist, die Eigenschaften am Markt abhängig davon sind, wer den Markt steuert. Also quasi, wo wird der Margin getradet? Ist das der Fiat-Trader in Tokio, Hongkong oder New York, der mit dem ETF tradet? Weil dann sind die Eigenschaften, was Bitcoin als dezentraler, unabhängiger Wertspeicher betrifft, vielleicht sogar ein wenig im Hintergrund. Also vielleicht haben wir es da zu tun mit quasi einem Spekulationspremium von reinen Tradern, das erstmal raus muss, bevor wir auf diese Eigenschaften kommen. Was ich total zustimmen würde, ist, dass wenn wir solche Psycho-Geschichten haben, wie beispielsweise der Beginn des Ukraine-Kriegs, also da kann ich mich gut daran erinnern, dass mich das auch total mitgenommen hat, weil das ist eine dieser Massen-Psycho-Geschichten, wo die ganze Welt dann auf einen Ort zieht und alle sind fürchtig. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, Gott sei Dank gibt es Bitcoin. Für so einen Fall.
Also sowas meine ich auch, genau. Genau. Also natürlich gibt es Leute, die versuchen, die Märkte zu traden, aber ich glaube, je größer die Marktkapitalisierung von Bitcoin wird, je mehr Leute das fundamental verstehen, desto im Verhältnis weniger macht das aus, ja. Also muss man ja auch sagen, wer langfristig von Bitcoins Rendite, also Kaufkraftrendite, profitieren möchte, der verpasst, glaube ich, was hat Florian Bruce letztens im Podcast gesagt? Ich weiß nicht, 80% oder 90% davon, wenn er 2 oder 3 Tage nicht im Markt ist. Na, und das passiert dir als Trader natürlich schnell. Ich glaube also, dass dieses Hin- und Her-Getrade prozentual gesehen, das wird über die nächsten 5 bis 10 Jahre verschwindend geringen Anteil, glaube ich, annehmen, wenn so richtig dieses Wertspeicher-Narrativ greift bei Bitcoin. Und ja, das ist eben was, an das ich finde, man sollte sich erinnern, ja, was sind die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin in Self-Custody natürlich. In solchen Zeiten, dann wird man nicht so panisch und dann packt man den Finger nicht an den Verkaufsabzug.
Ist auch faszinierend zu beobachten, wie es auch in die andere Richtung geht, nicht? Nach ein paar Wochen grüner Candles sind eben alle komplett euphorisch und der Meinung, Bitcoin übernimmt morgen die Welt. Omega-Candles und so weiter. Und dann stellen wir eigentlich fest, gerade an Tagen wie heute, dass auch die Welt, Bitcoin ist vor allem insofern nicht eingepreist, dass das die Verbreitung des Wissens immer noch halt trotz unserer Arbeit, trotz meiner Arbeit, trotz deiner Arbeit als Head of Education, ist die Verbreitung des Wissens halt immer noch sehr, sehr gering.
Absolut, also gerade auch global gesehen. Ich glaube jetzt im Dachraum, im deutschsprachigen Raum, sind wir da echt gar nicht so schlecht. Also ne, ich glaube auch die Bitcoin-Community ist wahrscheinlich kaum irgendwo größer pro 100.000 Einwohner gerechnet, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Aber ja, vor allem global gesehen, es braucht einfach noch viel und vor allem es braucht viel, ich nenne es jetzt einfach mal frech Boomer-Umdenken, oder? Es gibt halt noch ganz viele Leute, für die das überhaupt nicht in Frage kommt, während parallel eine Generation heranwächst, für die Bitcoin auf der Welt ist, schon bevor sie es waren, ja, also für die ist das nativ in der Welt, das gibt's schon immer, und dann werden die ein ganz anderes Verhältnis auch dazu haben. Das wird irgendwann ähnlich sein, wie jetzt jemand, der, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre alt ist, ein Verhältnis zu Gold hat. So wird das später bei den jüngeren Generationen zu Bitcoin sein, denke ich. Es wird einfach die logische, bessere Alternative sein, die es schon gibt, seit man denken kann, buchstäblich.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Hältst du Gold, Fab?
Nein, also ne, gibt noch so ganz, ganz kleine Anteile von früher, aber ansonsten nicht wirklich, ne.
Ist das, ja, also ich mache daraus kein Geheimnis, dass ich langfristig in Gold, ich bin ja über Gold zu Bitcoin und führe dann immer den Streit so mit den Hardcore-Bitcoinern, dass ja auf dem Papier Bitcoin so viel besser als Gold ist und deswegen demonetisiert wird oder dann jetzt wiederum die Goldfans kommen und sagen, ja, hast du nicht gesehen, deine digitalen Recheneinheiten gehen runter und nur das echte Gold ist echtes Gold. Ich finde das immer ein bisschen affig, diese Lagerstreitigkeiten. Aber deswegen frage ich dich, also ist das dann so ein Moment wie heute? Denkst du dir dann ein bisschen, ich hätte gerne ein bisschen Gold oder ist das überhaupt nicht auf deinem Radar zum Beispiel? Weil du bist ja viel jünger als ich, du bist ja quasi für die nächste Generation.
Viel jünger jetzt auch nicht. Nee, also ich beobachte das natürlich schon und wenn ich jetzt, also ich nehme mal mich persönlich und mein Standing zu Gold und das Halten des Goldes da mal raus, aber wenn ich jetzt mit Leuten darüber spreche und es darum geht, wie sollen sie ihr Geld anlegen mit einem irgendwie sinnvollen Risikoverhältnis, ich sag natürlich auch nicht zu irgendjemandem, der sagt, oh, ich möchte jetzt hier ein bisschen was sparen, sage ich, hey, geh all in Bitcoin, ne? Also der macht sowieso, was er möchte, ich berate den ja nicht finanziell, aber wenn ich mit jemandem über sowas spreche und er sagt, ey, wie würdest du denn so ein Portfolio aufteilen, dann wäre Gold schon auf jeden Fall drin, ganz klar. Ich glaube, wir haben vielleicht im Bitcoin-Space sicher nochmal einen anderen Blick drauf, aber so für die 0815-Person, die einfach nur in Anführungsstrichen diversifizieren möchte, gibt es für mich drei Dinge, die sind klar. Nicht 0% Bitcoin, nicht 0% Gold und irgendein Welt-ETF. Ne? Und das halt nach in einer prozentualen Aufteilung, die für dein Risikoprofil irgendwie Sinn ergibt.
Ich meine, ich bin absolut auch ein Freund des ETFs Index Investing, aber auch diese Story wird heute auf eine schwere Probe gestellt. Nicht nur, dass die Aktienmärkte komplett abschmieren, sondern auch, dass der ein oder andere Neo-Broker ist einfach nicht erreichbar.
Also sehr viele sogar, ne? Also die haben meiner Meinung nach heute komplett versagt. Das muss man schon so sehen. Mich wundert immer wieder, wieso, weil ich glaube, wenn jemand so rein servertechnisch für einen großen Zustrom bereit sein müsste, dann die. Ich weiß auch nicht, ob das teilweise dann vielleicht ist es auch eine gewisse Art irgendwie Absicht, ne, weil sonst viel zu viele Panikverkäufe stattfinden würden, die sie irgendwie gar nicht mehr abbilden könnten im Hintergrund. Aber das ist schon eine schwache Geschichte, oder, muss ich sagen. Und ich habe gerade vorher auch einen Post abgesetzt, ja. Bitcoin, wie gesagt, 24/7, 365, handelbar, auch Sonntagnacht. Und heute Morgen waren die, zumindest in Deutschland, die bekanntesten Neo-Broker, die waren alle down.
Jetzt stell dir mal vor, hört uns ja jetzt jemand zu, der in Bitcoin noch gar nicht investiert ist. Wenn du Bitcoin in Eigenverwahrung hältst, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit zu handeln. Und zwar wirklich 24/7 und 365 Tage im Jahr. Das darf man echt nicht unterschätzen. Während du bei allen anderen Dingen, inklusive Gold, inklusive physischem Gold, wenn ich physisches Gold handeln möchte, bin ich angewiesen auf die Ladenöffnungszeiten in Österreich und das meistens offen von am Mittwoch von 12 bis 13:30 Uhr und dann ist wieder Feiertag. Ja?
Ja.
Das ist so. Und was, oder zur Bank oder was auch immer. Weiters muss man dazu sagen, dass die Handelbarkeit von physischem Gold im Dachraum auch noch extrem hoch ist. Also international betrachtet ist das überhaupt nicht so. Also du kannst in Österreich praktisch in jeder Bankfiliale, wo es noch eine Kasse gibt, irgendwie Golddukaten handeln. Mhm. Naja, und wenn du Bitcoin in Eigenverwahrung hast, dann wirst du schon einen Broker finden, der diese Bitcoin noch nimmt. Während du, wenn du jetzt wirklich deine Aktien bei einem Broker hältst, der jetzt nicht erreichbar ist und du möchtest jetzt nachkaufen oder du möchtest jetzt Panik verkaufen, ist ja auch dein gutes Recht. Ja, dann siehst du jetzt doof aus.
Das ist halt schon so, ja. Ich meine, in gewisser Weise vielleicht beschützt auch den einen oder anderen, weil wie gesagt, diese Impulshandlungen eh nicht sinnvoll sind. Aber, wie du sagst, es sollte dein gutes Recht sein. Und das ist dann einfach nur schwach. Und ich meine, wir haben ja auch schon, jetzt ist es vielleicht wirklich Kapazitätsprobleme, wir haben ja aber auch schon wirklich absichtliches Ausschalten gesehen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das war, glaube ich, auch ein aus Deutschland stammender Neo-Broker, als diese ganze GameStop-Geschichte losging. Ja, haben die einfach auch den Handel damit ausgeschaltet. Und zwar, ich glaube, sogar während das ins Unendliche gepumpt ist und dann konnten die ganzen Leute gar nicht, oder während es gekracht ist, eins von beiden und die Leute konnten halt nicht verkaufen. Die konnten dann erst wieder verkaufen, als es, ich glaube, nach unten gerasselt ist, bis keine Ahnung wohin, GameStop. Und das ist halt frech, aber das ist der Trade-off, den du eingehst, wenn du eben nicht das Asset selber halten kannst und nicht dann abstoßen, wenn du möchtest.
GameStop, by the way, die vor 3 Tagen eine Bitcoin-Reserve announced haben.
Also wenn sie klug sind, dann schlagen sie jetzt natürlich zu, gegebenenfalls.
Ich meine, diese GameStop-Geschichte, ich habe das zu wenig verfolgt, ehrlich gesagt. Ich fand das damals, muss ich ehrlich sagen, sehr eigenartig. Und zwar, also da muss ich jetzt ein bisschen... Die Geschichte, die du erzählt hast, mit dem, dass Robinhood und so weiter da Probleme gemacht haben und sich quasi auf die Seite der Hedgefonds geschlagen haben mit ihren Dings, das ist eine Story, das ist ein Teil der Story, das ist belegt. Ja, ich fand das damals medial total interessant zu sehen, während nämlich auch Bitcoin damals extrem stark gestiegen ist, dass die Medien aus dieser ganzen GameStop-Sache, die von Anfang an ein Sturm im Wasserglas war, ein Riesending gemacht haben, während Bitcoin eigentlich ignoriert wurde. Also der eigentliche quasi Protest gegen das Establishment, wenn man so möchte. Und jetzt kommen diese Dinge zusammen und die Leute, die quasi immer noch versuchen, gegen das System zu kämpfen, kommen jetzt drauf, ja, mein GameStop kauft jetzt Bitcoin. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin.
Ja, da kommt so ein bisschen, schon so ein bisschen zumindest zusammen, was zusammen gehört. Ne? Auch wenn die GameStop-Gambler natürlich am Ende des Tages Gambler sind, werden die jetzt wenigstens nochmal dem Gedanken von Bitcoin explizit ausgesetzt sozusagen. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob das gut altert, dass GameStop, die ja einfach am Ende des Tages jetzt kein funktionierendes Businessmodell mehr haben, ob jede Firma, die kein funktionierendes Businessmodell mehr hat, ob das ausreicht, einfach nur zu sagen, ich halte jetzt Bitcoin. Das wird die Zeit noch zeigen. Aber besser man tut irgendwas, als man tut gar nichts. Ja.
Ich meine, ist Schwachsinn natürlich, aber Michael Saylor sagt ja quasi, dass niemand außer Google und Apple und Microsoft noch ein funktionierendes Businessmodell hat. Jetzt übertrieben gesagt. Also er sagt, es gibt ja hunderte, tausende solcher Zombie-Companies,
ja,
die das so ist ein bisschen vor sich dahin siechen, aber eigentlich nichts mehr reißen werden.
Absolut. Ich meine, da müssen wir jetzt gerade hier bei mir in Deutschland und die ganze hier ansässige Autoindustrie, ja, da können wir ein Lied davon singen, wer da alles noch vor sich hin krebst, aber eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr profitabel wäre ohne äußerst billiges Geld oder Geld billiger als normale Marktkonditionen, sagen wir es mal so.
Und dann gibt's neue Player, die auch reinkommen, teilweise solche Nachrichten, die vor ein paar Monaten noch das quasi Headline-News gewesen wären, für eine Woche kriegt man jetzt kaum noch mit. Rumble, hast du mitbekommen?
Dass sie auch Bitcoin kaufen, meinst du? Mhm. Mhm. Haben die eigentlich schon gekauft oder gab es da auch nur das Announcement bisher?
Das weiß ich wiederum nicht. Aber ich glaube, Tether ist dort ein Investor. Mhm. Und also was ist Rumble für alle, die uns jetzt zuhören, zusehen und nicht wissen, was Rumble ist? Rumble ist quasi so etwas wie ein offenes, freieres YouTube. Also quasi bis jetzt die einzige echte Alternative zu YouTube, die irgendwo eine Relevanz erlangt hat, sage ich mal. Ich habe auch schon meinen ganzen Kanäle dort angelegt und schon lange den Plan, meinen Content dort hochzuladen, aber ich habe es noch nicht auf die Reihe gebracht. Und die haben Bitcoin gekauft, aber vor allem wollen sie auch eine Wallet anlegen, die wiederum Bitcoin und Tether beinhaltet und werden auch Creators ihre Bezahlung in Bitcoin ausbezahlen, wenn sie wollen. Und das finde ich schon sehr stark. Das finde ich schon sehr interessant.
Das wäre halt eine coole Geschichte, ne? Und ich meine, das hören wir immer wieder, wenn der Content gegen irgendwelche Policies verstößt, gerade auch hier bei YouTube auf der Plattform, dann hört man immer wieder, dass Leute geshadowbanned werden oder der Kanal dicht gemacht oder Videos demonetarisiert. Und da ist so eine Plattform natürlich super cool. Die Frage ist, wenn die das wirklich so aufbauen mit, ich sag jetzt mal, erlaubnisfreien Zahlungen via Lightning von mir aus und USDT, was auch immer. Die Frage ist, wo ist die Company ansässig und wie lange wird das toleriert? Yeah. Ne?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es mir im Detail noch nicht angesehen. Ich finde es so interessant quasi, dass da auch konkrete Dinge getan werden. Grundsätzlich finde ich, dass sich bei Bitcoin in den letzten Monaten wahnsinnig viel getan hat im Sinne von realer Adoption. Einerseits als Technologie, andererseits als Wertspeicher, während quasi die Krypto-Story leise stirbt. Etwas, das wir bösen Bitcoin-Maxis schon lange angekündigt haben und jetzt, heute Ethereum stürzt heute weiter ab, aber es interessiert noch nicht mal mehr irgendjemanden. Mhm. Es ist einfach am Wege die absolute am Wege die Irrelevanz. Jetzt habe ich schon die EZB zitiert.
aber im richtigen Kontext, von dem her fair. Ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist schön zu sehen, ist auf jeden Fall, ich hätte mir das nicht so vorgestellt, aber im Nachhinein ist es auch ein bisschen logisch, ne, dass die Narrative nach und nach an Zugkraft verlieren rund um Altcoins, so ganz leicht vor sich dahin siechend und die irgendwann alle einer nach dem anderen ganz langsam in die Irrelevanz verschwinden. Ist spannend, ich finde auch, hast du sicher mal gehört, der Take von Florian Bruce dazu, finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, damit könnte er tatsächlich sehr, sehr gut liegen. Dass der Meme-Coin-Cycle einfach der letzte Cycle ist.
Ja,
weil man einfach offenbart, ja, okay, we admit it, es ist einfach pure Spekulation, pures dämliches Gambling, das an den nächstbietenden höher zu verkaufen und dann auszucashen. Und das stimmt schon. Also jetzt von all den Bubbles, die es da gab, ICOs, DeFi, Web3, bla bla bla, ist, glaube ich, die Meme-Coin-Geschichte schon das am Ende des Tages ehrlichste Narrativ, das wir bisher hatten, oder?
Ja, haben wir schon ein paar Mal besprochen auch. Leon Wankum hat das auch so gesehen, hat das auch schon angekündigt, dass er gesagt hat, jetzt mit dem Meme-Coin ist quasi die alle Pretense ist gefallen. Wir zocken jetzt einfach nur mit irgendwelchen Geschichten, solange es gut geht, solange wir dürfen. Macht auch Sinn. Also wir als Bitcoiner, wir verstehen das ja. Ja. Und dann kommt der 180 IQ-Move, ist dann zu sagen, ja, Bitcoin ist ja auch nur ein Meme-Coin. Ja, weil wovon lebt es denn sonst, außer von seiner Brand Recognition und so weiter. Und ja, wie alle Argumente gegen Bitcoin, stimmt das bis zu einem gewissen Grad. Ja, es ist immer ein kleines, bei einem guten Argument, das die Leute verunsichern soll, ist immer ein kleines Stück Wahrheit auch drinnen. Die Wahrheit ist natürlich, dass ein Meme auch sehr stark sein kann, beziehungsweise auch mit echter ökonomischer Kraft unterfüttert. reden wir jetzt von Mining und von absoluter Knappheit und von, also wir brauchen jetzt gar nicht in die Details bei Bitcoin hineingehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht mit dem Markt. Ich habe das Gefühl, das war es jetzt dann tatsächlich noch nicht. Also ich hatte vor einer Woche hatte ich das Gefühl, das war es schon. jetzt glaube ich, es war es noch nicht. Also nachdem ich vor einer Woche schon falsch gelegen bin, liege ich wahrscheinlich jetzt auch falsch. Ja. Also man sollte jeder so nehmen, wie er möchte.
Ja, schauen wir mal. Ich würde tatsächlich, wenn es nur for the sake of the joke ist, ich versuche tatsächlich die Gegenposition einzunehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt war, weil es gibt schon so lange dieses Gerede rund um die Zölle und diese Unsicherheit und die Volatilität. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es zumindest bei Bitcoin das war. Aber auch das mag durchaus schlecht altern, wo wir uns beide, glaube ich, eh einig sind, ist, wie auch am Anfang gesagt, wissen kann es sowieso niemand. Ne? Man kann nur versuchen, seine Einschätzung zum Thema zu geben. Wer auch immer da draußen es vorher weiß, der möge mir gerne Bescheid geben.
Ich meine, man muss dazu sagen, dass wir wirklich fast an diesem Montag, den 7. April, haben wir fast den Preis vom 15. März 24 getestet, also ungefähr $74.000. An dem wir nochmal abgeprallt sind am Oktober 24. Also ich habe das auch in meinen Videos oft gesagt, also der letzte All-Time-High und die Phase danach, das hat gedauert von März bis November, bis es dann zu diesem Trump-Pump gekommen ist. Ja. Naja, und wenn wir jetzt wenn wir wirklich jetzt in einem Bärenmarkt wären, dann würden wir einen weiteren Abverkauf jetzt sehen, auch unterhalb dieser Grenze. Wenn wir noch in einem Bullenmarkt sind, dann ist schon davon auszugehen, können kurz runtergehen, aber dass dieses Level, dieser Widerstand von ungefähr 73, 74.000, dass das wirklich der letzte Test dann wäre und, ja.
Du, das mag sein. Ich persönlich, ich meine, das existiert sicher zu einem gewissen Grad aufgrund menschlicher Psychologie und Massenpsychologie. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der allzu viel Vertrauen legt in Charts und solche Grenzen. Auch wenn, wie gesagt, es gibt natürlich hier und da Dinge, die sind über Massenpsychologie recht eindeutig zu erkennen. Alles ist offen am Ende des Tages, meiner Meinung nach. Wir sind jetzt was? Gut 30% vom All-Time-High runter. Ne? Das gab es schon in ganz vielen Bullenmärkten, dass das zwischendurch mal passiert ist und dann wieder eine schnelle Erholung stattgefunden hat. Es gab aber auch schon Bewegungen, da war die Party dann abgeblasen. So zum Beispiel beim Covid-Crash. Ja? Da waren wir auch theoretisch mitten im Bullenmarkt und dann war die Party zu Ende. Und das kann halt immer passieren mit durch solche externalen Effekte, würde ich sagen.
Man muss auch ganz klar sagen, dass quasi, wenn wir bleiben, immer noch im Bullenmarkt bleiben, wenn wir im Bullenmarkt sind, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Bullenmarkt uns zwar weiter rauftreiben könnte, immer not financial advice, wir wissen es natürlich nicht, aber das ist halt sozusagen der Plan einiger, zu sagen, okay, so 200.000 bis Jahresende ist noch möglich, ja, dann braucht es auch diese Abkühlung dazwischen. Also wir können dann nicht bei 100.000, 150.000, dann sind wir im Februar bei 200.000 und dann hast du wirklich eine Übertreibung drinnen, die sich gewaschen hat. Wir haben tatsächlich, wenn wir jetzt schon beim Preis sind, also nach dem Top im März 24 sind wir bis in den August 24, also tatsächlich langsamer gegangen und da sind wir um 34% gefallen. Jetzt sind wir erst um 32% gefallen. Naja, wenn wir eben um 34% fallen in der Spitze, dann kommen wir genau in diese Test-Dings. Ich bin auch genauso wie du. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, da gibt's irgendwelche Regeln, irgendwelche Widerstände, Dings, das, dies, jenes, Elliott Waves, was auch immer. Ich denke mir nur, es ist auch unsere Verantwortung zu sagen, okay, jetzt ist irgendwann dann zum Beispiel auch der Bullmarkt tatsächlich vorbei. Wir müssen damit umgehen können, was der Preis macht. Wir können es nicht anders. Wir müssen uns daran halten quasi.
Absolut, also deswegen habe ich ja auch vorher gesagt, weil es zu einem gewissen Grad einfach unvorhersehbar ist, jeder sollte und wirklich jeden Bitcoin-Kauf, den er tätigt, durch eine niedrige Zeitpräferenzbrille sehen. Also wirklich davon ausgehen, die Bitcoin, die ich heute kaufe, die muss ich die nächsten, ja sagen wir mal, mindestens 4 bis 5 Jahre nicht ausgeben. Ansonsten, glaube ich, tut man sich keinen Gefallen und das sieht man auch historisch, ne? Wer dann irgendwie kauft, weil er denkt, oh, und dieses Jahr knallt es jetzt noch und dann gehe ich wieder raus oder was auch immer, da halte ich nichts davon und da verbrennt man sich die Finger ja in der Regel.
Ist eigentlich auch unabhängig von Bitcoin. Market Timing ist immer so eine Sache.
Sowieso, klar. Klar. Wir leben ja halt auch. Bitcoin ist halt nochmal extremer, ne?
Ja, genau.
Also da trifft sich halt härter, wenn es mal ins Negative dreht, als jetzt bei einem Welt-ETF oder so, sagen wir mal.
Ja, wobei du kannst natürlich bei Bitcoin aufgrund der Volatilität auch deine eigenen Fehler schneller wieder ausbügeln. Aber das stimmt auch.
Ja, also. Das ist so, ja.
Das darf man nicht unterschätzen. Es braucht auch große, breite Adoption und viel Geld, damit wir theoretisch auf eine Marktkapitalisierung kommen, die zum Beispiel einen Preis von 200 oder sogar noch höher verlangen würde. All das ist jetzt noch nicht ausgeschlossen, aber wir haben heute einen Tag erlebt, in dem der Preis erstmal unter den, ja, wir haben ja ein neues Lower Low gesehen. Du sagst, es könnte es schon sein, es gibt gewisse Indikatoren, die ich beobachte, die weiterhin bullish sind tatsächlich, auch bullish geblieben sind, auch in diesem Abverkauf, also mein geliebter Relative Strength Index, nochmal, ich habe keine Ahnung, not financial advice, aber ich beobachte jetzt seit 10 Jahren diesen Preis permanent, irgendwann bekommst du quasi irgendeine Meinung dazu, die kann man auch mal mitteilen und langfristig sind wir ja sowieso überzeugt davon, dass Bitcoin eine Innovation ist, die uns alle weiterbringen könnte und der Preis nur ein Ausdruck dessen, ein Ausdruck der Adoption, ein Ausdruck dessen, dass die Menschen feststellen, okay, Bitcoin könnte uns helfen. Die Inflation, das Gelddrucken, die Kontrolle, der digitale Euro, all das verschwindet ja jetzt nicht, nur weil der Preis durch die Trump-Zölle jetzt runtergedrückt wurde und die Aktienmärkte, die unsere eigentliche quasi, also wie soll ich sagen, die Finanzflussjungs, die den ETF verkaufen wollen, haben jetzt auch ein Argumentationsproblem. Ne? Die einzigen, die schlau waren, sind die, die es immer am Sparbuch liegen haben, da ist keine Gefahr.
Ja, genau, das ist keine Gefahr und halt auch eine dahinschwindende Kaufkraft. Ja, es ist am Ende des Tages, es ist schwierig, wie gesagt, die Long-Term-Brille aufhaben.
Weißt du noch, wie du damals den Corona-Crash durchtaucht hast, auch psychisch?
Nein, ich habe es nicht mehr komplett parat. Also ich weiß noch, es war jetzt nicht so, dass mich das mega fertig gemacht hat. Ich glaube, das Schlimmste war, dass zu der Zeit wenig Cash-Verfügbarkeit da war, um dementsprechend zu kaufen. Das ist natürlich schade. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr verwundert war, dass es nochmal so tief ging. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und das ist aber immer das, was Bitcoin halt macht. Ne? Es sorgt nochmal dafür, dass du dann doch kurz davor bist zu denken, okay, ich habe mich hier vertan. Das ist doch irgendwie alles nur Quark und das war's. Und im Nachhinein war das, muss man wirklich sagen, eine historische Chance, ja. Heute ist sicher nicht ganz so drastisch wie damals, jetzt auch von dem, was es prozentual eingebüßt hat. Aber ist meiner Meinung nach halt ähnlich. Es sind ganz oft, gerade auch in der digitalen Welt, in der wir sind, wo halt Informationen sich viel schneller verbreiten, da ist es halt dann oft doch schon so, dass in 2 Tagen diese neuen Infos eingepreist sind und dass sich nicht über irgendwie 2-3 Wochen hinzieht, bis dann jeder zu seinem Broker gerannt ist und dann nochmal reingeguckt hat und abverkauft hat. Von dem her,
Viele beschweren sich jetzt darüber, dass sie kein Geld zum Nachkaufen haben, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, man kann das Timing nicht bekommen. Wichtig ist, dass man quasi Cashflow, also Einkommen, generiert und davon sein Leben bestreiten kann. Und wie du richtig gesagt hast, dass die Bitcoin, die man gekauft hat, dass man die auch eben über, sage ich mal, 5 Jahre Minimum eigentlich in Cold Storage hat, bevor man überhaupt irgendwie überlegt, was damit zu machen. Und dann passt auch alles. Dann muss man sich halt ärgern, ja, dass man nicht jetzt sozusagen beim absoluten Tiefpunkt gekauft hat und nicht beim absoluten Höchstpunkt verkauft hat. Aber das ist immer leicht zu sagen, was man hätte tun sollen, wenn man im Nachhinein sich den Preis ansieht. Das ist, haben wir auch gelernt mit der Zeit.
Ja, absolut. Und ich finde halt auch die, ich nenne es jetzt mal einfach die HODL-Strategie, hat halt auch ihre Vorzüge, was vor allem den mentalen Raum angeht, oder? Ich kann natürlich versuchen, irgendwie die Zyklen hin und her zu traden. Und wenn ich an 3 Tagen falsch liege, dann ist meine Rendite null. Oder ich sag halt, nee, ich gucke mir das frühestens in 5 Jahren an und bis dahin läuft mein Sparplan durch, sozusagen mein DCA, mein Dollar Cost Averaging. Und dann habe ich eine ganz andere mentale Freiheit, die ich persönlich viel, viel wichtiger finde, auch über diese mehreren Jahre dann, wo man eben nicht dann panisch in der Nacht irgendwie der Alarm, der Google Alert losgeht, weil der Preis runtergegangen ist und jetzt muss man aber kaufen und gestern hätte ich aber verkaufen sollen. Ja, wozu das Ganze? Also am Ende des Tages ist Bitcoin im Großen und Ganzen entweder eine Innovation, die weiter Fahrt aufnimmt und sich durchsetzt oder eben nicht, ja. Und wenn es weiter Fahrt aufnimmt, dann profitiert man. Und wenn nicht, dann hat man generell aufs falsche Pferd gelegt. Wer möchte, kann gern versuchen, sein Vermögen zu verdoppeln und zu verdreifachen mit Hin- und Her-Trading davon. Ich persönlich empfehle das aber niemandem, weil, wie gesagt, 2-3 Tage ins Klo gegriffen und dann war's das.
Es führt ja auch automatisch dazu, dass diese, also ich kenne das, weil ich es eben gemacht habe, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, in meinen Altcoin-Zeiten 2017 bin ich um 3 in der Früh aufgestanden, um irgendwelche Kurse zu checken. Ja, und habe mich da irgendwie für den Daytrader gehalten oder in dem Fall Nighttrader. Und der Punkt ist auch, dass quasi die mentale Energie, die da reinfließt, die kostet dir ja quasi Einkommen im unter Anführungszeichen echten Leben. Also dieses Rumgetrade ist am Ende des Tages tatsächlich ein Nullsummenspiel, und die meisten werden dabei nicht positiv aussteigen. Und ja, es gibt auch ein Buch, das heißt The Psychology of Money, die Psychologie des Geldes. Das ist, glaube ich, auf Deutsch in einem Konkurrenzverlag von euch erschienen. Und das kann ich jedem empfehlen, weil am Ende des Tages das Hirn wird eigentlich fast immer das Falsche tun. und diejenigen, die diese Märkte manipulieren, egal ob das jetzt Hedgefonds sind, Zentralbanken sind oder Bitcoin-Whales sind, die wissen, wie man die Menschen zu dieser sozusagen in die falsche Richtung treibt. Ja, und deswegen glaube ich, dass jetzt die Nachrichten eben zu Sachen Bärenmarkt und Bitcoin ist vorbei und so, das wird jetzt zunehmen, obwohl die fundamentalen Nachrichtenlage, alleine, dass die Amerikaner jetzt eine Bitcoin-Reserve haben. Ich meine, what the fuck? Also, ja, der Preis ist deswegen nicht auf 1 Million geschossen. Okay, aber das bedeutet ja was. Genauso wie die Tatsache, dass es eben den BlackRock-ETF gibt und dass Larry Fink immer noch rumläuft und sagt, Bitcoin ist eine super Sache. All diese Sachen, also in Wahrheit, die großen Spekulanten, die großen Wall Street-Leute, die erzeugen sich jetzt oder die nutzen jetzt, sagen wir so, auch es gibt keine Sicherheit, aber viele werden jetzt diese Einstiegspreise nutzen. Das ist, glaube ich, klar, weil es schon richtig gut runtergegangen ist.
Ich denke schon. Also ich würde auch sagen, seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, war es noch nie so falsch bepreist wie heute, wenn ich Fundamentaldaten vergleiche mit dem aktuellen Kaufpreis sozusagen. Ne? Also wir hatten noch nie so viel, wie soll ich sagen, so viel Potenzial, dass Bitcoin hält, was es verspricht. Und ich meine jetzt nicht, damit meine ich nicht rein den Preis, sondern dass sich diese ganze Spieltheorie ausspielt. Ja, das war noch nie so wahrscheinlich, wie es jetzt gerade der Fall ist. Und deswegen ist das meiner Meinung nach absolut falsch bepreist. Gerade heute den 7. April. Und es könnte durchaus sinnvoll sein, ja, wie Satoshi gesagt hat, in case it catches on, ja. Und jetzt ist von diesem Catching on schon so viel passiert, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass es sich nicht weiter so entwickelt. Also ja, wer noch am Überlegen war, spätestens jetzt würde ich mir das, glaube ich, nochmal im Detail anschauen, auf jeden Fall.
Die Leute machen sich bei mich lustig, weil ich am Wochenende was von Decoupling geschrieben habe. Ja, ich habe im März 2020 habe ich einen Tweet ausgehaut, dass Bitcoin jetzt tot ist. Ja.
Echt jetzt?
Na sicher. Ja, also ich habe so ein bisschen du, ich kann mich auch noch genau erinnern an die Situation. Ich war damals mental ganz woanders. Ja. Ich war damals mental nicht plugged in, was Bitcoin betrifft. Es war mir nicht wichtig. Ich habe gerade einen neuen Job begonnen. Wir waren auf Wohnungssuche. Ich war auch total in dieser Index-Investing-Geschichte. Ja, ich kann mir noch genau erinnern, die habe ich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Und ich erzähle diese Geschichten deswegen, um den Leuten zu zeigen, dass auch Leute wie mich, wie ich, die sich damit permanent beschäftigen, eben keine guten Trader sind. Ich bin ein guter Podcaster und ich mache auch keine Trading Masterclass, wo ich euch dann erkläre, weißt du, also diejenigen, die das machen, sind auch keine guten Trader, weil sonst müssten sie ja keine Masterclass machen. So. Aber gut.
So ist es.
Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich meiner Frau erzählt habe, so, wir haben jetzt einen neuen Plan, wir machen Welt-ETF-Investing, ja, und man habe ich erklärt, ja, wir kaufen da hier wie FTSE All World, bla bla bla, das war Anfang März 2020 oder Ende Februar 2020, und habe ich gesagt, ja, was soll passieren? Soll die ganze Weltwirtschaft stillgelegt werden, weißt du?
Aber ich muss ehrlich gesagt sagen,
dann kam
also
der Lockdown.
Ja, fair enough. Aber ich muss sagen, dem kann ich schon was abgewinnen. Also ich finde, wer das macht, der hat ja schon einen großen Teil des Problems verstanden.
Ja, ja.
Der entgeht zwar langfristig, also es gibt keine Outperformance in dem Sinne, er entgeht nur quasi der Geldentwertung und wird dann nochmal beim Verkauf der Kapitalertragssteuer zumindest in Deutschland berappt. Okay, ne? Aber du bist schon auf dem halben Weg sozusagen. Ne? Ich finde zum Beispiel auch spannend, also schaut euch mal den Bitcoin-Preis bepreist in Gold an. Finde ich zum Beispiel auch eine super spannende Metrik. Viel spannender eigentlich als irgendwelche Fiat-Charts. Sollte man solche Modelle wie Powerlaw oder so, sollte man vielleicht auf den Goldpreis mal münzen, fände ich viel, viel spannender. Ist meiner Meinung nach eine viel aussagekräftigere Adoptionsrate, hatten wir vorher gesagt, ist so ein bisschen die Adoptionsrate der Preis. Viel aussagekräftiger als ein Dollarpreis oder ein Europreis, finde ich. Weil da tatsächlich ja sichtbar wird, wie sehr hat sich das Narrativ gewechselt, oder? Und jetzt, wie du vorher gesagt hattest, Gold, das sich jetzt ja gerade wieder verhältnismäßig gut schlägt und Bitcoin irgendwie gar nicht. Da sieht man halt wieder auf jeden Fall, okay, mit gewissen Netzwerkeffekten sind wir eben noch nicht so weit.
Im Goldchart sind wir massiv abgestürzt verglichen. Also wenn du Gold quasi als Währung von Bitcoin nutzt, ja, da sind wir in den letzten 100, was ist das, 100, ungefähr 100 Tagen, ja. Jetzt muss ich hier kurz mal schauen.
Ja, schon.
Price Range sind wir schon 60% runtergegangen. 60%. Das heißt, Gold ist raufgegangen und Bitcoin ist runtergegangen in Dollar. Gold ist jetzt auch, wird jetzt auch durchaus mitgenommen von den derzeitigen Abverkäufen, aber bei Gott nicht so schlimm wie alles andere. Also Gold hat seine Safe-Haven-Funktion sehr gut vollzogen. Und genau deswegen sage ich ja, das sind Fakten, die muss man beobachten, die muss man ernst nehmen. Und da in der Theorie drüber stehen, dass Bitcoin ja so viel besser wäre, ja eh. Ich weiß es auch. Aber wir haben halt nur diese Fakten und Gold hat, also Bitcoin hat auch im Gold nur knapp das All-Time-High überhaupt erreicht, im Vergleich zu dem vorhergehenden 2021. Ja. Das heißt, das kann man jetzt aus zwei Perspektiven sehen. Perspektive A ist, dass quasi der Bitcoin-Bullenmarkt gemessen in Gold eigentlich kaum begonnen hat. Und zwar deswegen, weil so viel Fiat Debasement-Verwässerung im Markt ist, dass das quasi den Dollarpreis zwar auf lichte Höhen auf über 100.000 gedrückt hat, aber in Gold sind wir tatsächlich nur ganz, ganz knapp, also nur so 8% über den letzten All-Time-High gestiegen und dann stark abgestürzt. So kannst du sehen, dass quasi Gold zeigt, Bitcoin könnte schon in einem Bärenmarkt sein, oder du kannst sehen, dass du eben sagst, naja, der Bitcoin-Bullmarkt hat eigentlich kaum begonnen. Wir haben zwar ein neues All-Time-High gesehen, was ungewöhnlich ist für den Dezember 24, Dezember des Jahres des Halvings, aber mehr auch nicht, ja. Mehr auch nicht.
Genau so ist es. Also und deswegen meinte ich auch vorher, dass wir mit den fundamentalen Dingen, die jetzt passiert sind, international gesehen, auf Staatenebene gesehen, wie gesagt, egal ob man das gut oder schlecht findet, es passiert, ist das Mispricing massiv. Also gerade in Gold gesehen, ist es schon nahezu absurd, muss ich sagen.
Ich tue mir immer schwer, ich weiß, was du meinst, ich tue mir immer schwer zu sagen, Mispricing, der Markt gibt halt nur einen Preis her, ja. Ich weiß, was du meinst.
Natürlich. Ja, natürlich. Also klar, ich meine, das ist das Wert, was die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Ich meine nur, was die, wie gesagt, die Informationsasymmetrie angeht. Ne? Zumindest, wenn wir recht haben, ist das Mispricing riesengroß.
Genau, beziehungsweise, und das ist auch der Punkt, ich habe, wie gesagt, überhaupt nichts gegen Gold, überhaupt nichts gegen langfristige Aktieninvestments als Alternative zum Fiat.
Genau.
Inflation, überhaupt kein Thema. Ja, ich sage nur, dass die Welt eben oft anders kommt, als du glaubst. Und das eben, und das ist dann die Psychologie des Geldes, und das ist auch an einem Tag wie heute so wahnsinnig wichtig, dass eben die, ich sage immer, egal wer zu mir kommt, wenn du sagst, ja, ich möchte Geld investieren, erstens mache ich keine Beratung. Ja, aber privat, wenn mich einer fragt, sage ich, hey, das Allerwichtigste ist, dass du keine Scheiße baust. Ja, nicht egal, du kannst es, egal, am Ende des Tages ist es Aktien, Gold, Bitcoin, sind alles Assetklassen, die langfristig von der Fiat-Inflation profitieren, solange du langfristig drin bleibst. Wenn du aber nervös wirst und dann genau in dem Moment, wo du im Minus bist, verkaufst und einen Verlust produzierst, dann ist es besser, du lässt es gleich im Sparbuch liegen. Da bekommst du zwar garantierten Verlust, aber der ist wenigstens, der kannst du wenigstens ausrechnen. Ja, der ist wenigstens nicht so leicht spürbar auch. Und das ist halt diese Psychologie des Geldes, ist, sobald du einen Akt setzt, machst du dich dann für den Verlust verantwortlich, freust dich aber über den Gewinn weniger, als der Verlust schmerzt. Und deswegen verlieren
so
die meisten.
Der Mensch immer, genau.
Und deswegen verlieren so, die meisten Menschen an der Börse, während eine kleine Gruppe absahnt.
Ja, der Gewinn ist irgendwie nach 3 Tagen in deinem Kopf manifestiert und ist selbstverständlich, und der Verlust, der hängt dir irgendwie Wochen, Monate, Jahre nach, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, klar. Aber so ticken die meisten, das ist so.
Lieber Fab, danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese aktuelle Folge. Ich hoffe, dass wir einigen ein bisschen eine Perspektive geben konnten an diesem schwarzen Montag, Black Monday, was auch immer, ja, den Black Monday zum orangen Montag gemacht haben. Es läuft auch noch die Aktion bei Coinfinity anlässlich des Geburtstags von Satoshi Nakamoto. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Wenn ihr euch bis zum 21. April neu anmeldet, könnt ihr die Gebühren für Smashbuy, Sparpläne etc. auf 0,99% für alle neu eingerichteten Sparpläne drücken und dann nochmal den Code, was Bitcoin bringt, draufhauen, dann wird es noch günstiger. Es ist vielleicht in Zeiten wie diesen zumindest ein bisschen hilfreich.
Absolut. Was könnte ein besserer Start für einen Sparplan sein als der heutige Tag wahrscheinlich? Ja.
Im Nachhinein. Weißt du, vielleicht ist es morgen noch besser.
Ach, für einen langfristig gedachten Sparplan ist so ein relativ großer Dip schon gut, egal was die 2-3 Tage danach passiert.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, das möchte ich vielleicht noch abschließend sagen, auch in meinem persönlichen Investment unter Anführungszeichen Leben, nichts funktioniert so gut wie der Sparplan, weil du eben die Entscheidung abnimmst. Du machst es automatisch. Genau. Und im Fall von Coinfinity geht das Ganze dann auch noch in die Selbstverwaltung, entweder in eurer App oder in einer externen Bitbox. Ja, auch das ganz wichtig, also wirklich Peace of Mind. Ja, und auch das vielleicht zum Abschluss auch raus an die Goldbugs. Ich liebe euch alle. Ich habe auch Gold. Ja, aber wenn ich mein Gold beispielsweise in einem Banktresor lagere, ja, wie das so viele Menschen tun, dann kann ich weder was reinschicken, ohne zur Bank zu gehen, noch was rausholen, ohne zur Bank zu gehen. Mit einer Hardware-Wallet ist beides easy möglich. Wobei rausholen schwieriger wird, aber auch das lässt sich bewerkstelligen. Und Bitcoin hat natürlich schon in der digitalen Welt große Vorteile gegenüber Dings. Und schaut euch mein Video an vom Satoshis Geburtstag. Satoshi selbst hat vom digitalen Gold gesprochen. Gut, ich würde sagen, du sagst uns jetzt noch, wo finden wir dich, Apricomedia etc. pp.
Mich findet ihr hauptsächlich auf X und mittlerweile sogar auch auf Instagram, auf beiden mit @fabthefox, einmal 2x, aber das werdet ihr schon finden. Sachen von mir gibt's einmal bei Coinfinity, Bildungsinhalte, Content generell und alles Mögliche, dass ihr Bitcoin einfach verstehen könnt, und die zweite Anlaufstelle ist Apricomedia, mein Bitcoin-Verlag, wo wir die, würde ich doch sagen, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, besten Bitcoin-Bücher haben, die es gibt, ja, um das Ganze tiefgreifend zu verstehen.
Und nicht zu vergessen, dein neuer Podcast.
Genau, nehme ich jetzt übrigens gleich nach unserer Folge mit Luca auf, die nächste Episode, Unterdruck-Podcast, gerne mal reinhören. Es geht auch und manchmal viel um Bitcoin, aber hauptsächlich eigentlich auch um generell Investment, Finanzen, aber auch Self-Improvement, Philosophie. Also wir versuchen so ein bisschen all das aufzubereiten, was durch das Kennenlernen von Bitcoin sowieso kommt, ne? Also diese ganzen verschiedenen Dinge, denen man begegnet, was Self-Improvement angeht. Du bist ja auch hier Stoizismus und solche Geschichten, ne? Also das
manchmal
alles
besser, manchmal schlechter.
Ja, das kenne ich. Aber wir versuchen so ein bisschen Rundumschlag, um sich in diesen verrückten Zeiten durchs Leben zu schlagen, durchzuführen. Hört gerne mal rein. Einfach YouTube, Spotify, wo auch immer, Unterdruck Podcast eingeben.
Packe ich alles.
Luca und mich quatschen.
Packe ich alles in die Shownotes. Liebe Grüße an Luca. Danke, dass ihr eure Aufnahme für mich verschoben habt. Ich weiß das extrem zu schätzen.
Alles gut.
Und dass wir jetzt diese akute Folge zum schwarzen, orangen Montag machen konnten. Fab, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Dir auch alles Gute, Nico. Ciao, mach's gut.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.